Willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze.
Diesmal gehört dir der gesamte zweite Part, denn heute bist nicht du es, der nicht da ist, sondern es ist Dennis, der uns heute mit Abwesenheit beehrt.
Ich bin wieder da.
Aus den Nachdem dein Lebensstand, dein Hauptsitz unter Wasser stand.
Ja, nicht ganz. Ich hatte ein Strandhaus, also es war, ich hatte es nicht weit.
Also, aber die Internetleitung haben das Wasser nicht überlebt.
Alter, das war hier allgemein ganz schön. Super, das eins der ersten Gebäude, was abgesoffen ist, war die Feuerwehr.
Dann das wahrscheinlich, weil sie genauso mitten in der Stadtkern, wahrscheinlich voll im Tal, und das ist dann wahrscheinlich komplett die Feuerwehr gewesen.
Das war übel, das war, wir reden jetzt hier auch nicht mal ein bisschen überschwemmt, das geht bis zum Knien oder so, das war 1 Meter tief, über 1 Meter. Das war übel. Die haben versucht, das Altenheim zu evakuieren. Und die sind mit den Booten nicht hingekommen über die Straße, weil die Strömung zu stark war. Da mussten sie so Spezial-LKWs holen, die wie Monster-Trucks aufgerüstet waren, damit sie die Alten evakuieren konnten. Ey, es war richtig übel hier, was wir gesehen haben. Ich bin den Abend noch von unserem Mietshaus zu unserem Haus gefahren, ne? Und da war eine Straße, stand Achtung, der Strömung. Ich so, Alter, ich fahre da noch durch, ne? Ich gebe Gas, nur mittendrin habe ich gemerkt, ach du Scheiße. Aber ich habe es gerade noch rausgeschafft, und einen Tag später gab es die Straße nicht mehr. Die war weg. Die war einfach weggespült.
Das ist krass. Ich meine, wie ist denn das? Seid ihr da in so einem Tarn, oder wie ist da so das geografisch? Oder ist es ab der einfach einen großen Fluss dann, der übergetreten ist
bei den Wassermassen? Wir haben die Paar hier, und die ist Schrumhausen begradigt. Also da ist eine Papierfabrik, okay. Da ist eine Staustufe. Da, wo wir jetzt hinziehen, da ist zum Beispiel auch die Paar direkt mit dem Grundstück, aber die ist so geschlängelt und die hat so Ablauf, Naturgebiete. Und die streiten sich hier mit dem freien WLAN seit Jahren drüber, weil wir so ein Naturschutzgebiet haben, das soll als natürlicher Ablauf dienen. Da sagen die Naturschützer, ja, okay, können wir machen, aber die freien Wähler wollen unbedingt noch eine Staatsstraße darauf bauen, in Verbindung damit. Und da sagen die Naturschützer, nee, machen wir nicht. Und jetzt ist es hin und her, und jetzt schiebt man wieder den Grünen in die Schuhe. Also weißt du, wie das ist. Also es ist schon ganz schön abgesoffen. Die haben wohl Fotos gezeigt, vor 100 Jahren war das schon mal so. Das war auch schon übel, aber damit haben sie nicht gerechnet. Hier ist ja auch eine Frau gestorben, und im Nachbarort ist ein Feuerwehrmann gestorben.
Boah, das ist krass. Ich meine, man hat es ja überall in Deutschland mitbekommen, da von den Hochwassern und so in Bayern, aber das ist natürlich immer noch mal krass, das dann so selber so zu hören, so von jemandem, der auch da lebt, ja sogar.
Ja, also ich hatte ein bisschen Wasser im Keller, also Grundwasser ist hochgedrückt.
Okay, ja.
Bei uns auf der Arbeit war es schlimmer, da war alles voll. Weil direkt neben der Donau, und unser Fluss, der hier durchgeht, ist auch so ein Zufuhrfluss von der Donau. Und also schwierig. Aber also für die Sachen eigentlich noch relativ gut überstanden.
Dann, um auch mal wieder ein bisschen dann weg von den noch schlimmeren Themen tatsächlich zu kommen, zu was Lockerem. Vielleicht konntest du denn trotzdem noch, obwohl ob der ganzen Aufregung, irgendwie was gucken in der Zeit.
Oh ja.
Du kannst ja mal erzählen, was du so zuletzt gesehen hast.
Also es waren 2 Sachen, die ich zuletzt gesehen habe. Von einer Sache war ich ein bisschen enttäuscht. Das war Zufällig allmächtig, habe ich mir angeschaut mit meiner Frau.
Zufällig allmächtig?
Ja.
Gehört das irgendwie zu Bruce allmächtig oder so?
Die habe ich auch erst gedacht. Nee, das ist die Kopie, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass ich als Kopie gedacht habe. Das ist eine ganz andere Background-Story. Also Gott spielt keine Rolle. Simon Pegg. Ist das, glaube ich, ja, ne? Simon Pegg?
Ja.
Simon Pegg drin.
Simon Pegg, ja, ja.
Boah, der ist eigentlich immer cool, ne? Also die Cornetto-Trilogie, er als Scotty und sowas, ich fand den eigentlich immer gut. Aber dieser Film war ein bisschen, der Humor war zu flach. Also ich konnte nie so richtig hundertprozentig lachen. Er war schon, man kann ihn mal angucken, aber der war jetzt, also grobe Story, so ein paar Außerirdische entdecken die Welt und sagen, ja, alles klar, wir vernichten diese Welt, aber da gibt es so Prozedere. Wir machen einmal allmächtig, der kann alles machen, was wir machen. Also alle seine Gedanken werden wahr. Er weiß aber nichts davon, und wenn er was fürs Gute oder fürs Böse einsetzt, ne, je nachdem. Und dann kommt da so, der ist Lehrer, hast du eine Klasse und sagt, oh, ich wünschte, die CNC wird von Außerirdischen vernichtet. Sie sind Schiff anfliegen. Und dann kommt halt, ja, das klingt witzig. Also im Grunde, die Story war ja eigentlich auch, hatte Potenzial. Dann hat man wollte das wieder rückgängig machen, als er gemerkt hat, was für Kräfte er hat, und sagte, er wünschte, alle Toten wären wieder am Leben. Dann kommen die Zombies. Also, der verhaspelt sich da immer mehr, ne, drin. Ja, aber es war irgendwie, da hat irgendwie noch was gefehlt. Der hatte irgendwie, also alleinstehend, sonst hier bei der Cornetto-Trilogie hat er seinen Kumpel da, der immer dabei ist, ne?
Nick Frost.
Ja, den Braucher. Der war da nicht dabei. Und den Braucher. Sonst hat der, zündet der nicht richtig.
Ja, also Cornetto bin ich ja, habe ich ja schon hier auch schon mal hinterlegt, bin ich ja wirklich ein riesen Fan von. Und tatsächlich ja sogar, für vieles ja immer Shaun of the Dead immer so das Master-Ding und die anderen beiden sind auch da. Ich finde ja wirklich einfach alle drei richtig gut. Und deswegen, also Simon Pegg und Nick Frost so in der Kombi mag ich auch immer gerne. Ich konnte auch Paul damals tatsächlich noch ein bisschen was abgewinnen. Aber wenn du auch schon sagst, hier fehlt dann vielleicht auch so ein gewisses Gegenpart oder ein gewisses Gegenstück zu Simon Pegg. Ich meine, er funktioniert ja auch in anderen Filmen. Er funktioniert ja auch in den Mission Impossible Filmen. Er funktioniert, wie du auch so schon gesagt hast, in Star Trek. Aber da ist er ja wahrscheinlich auch nicht so da trägt er ja nicht die Filme. Hier und
genau.
Dann braucht er wahrscheinlich so in den Filmen, wo er dann die Hauptrolle spielt, braucht er vielleicht irgendwie noch so diesen Gegenpart, den dann ja auch immer noch so ein bisschen Nick Frost dargestellt hat, der ja sogar noch freakiger war als er eigentlich letztlich.
Ja, genau, der braucht so ein bisschen diesen, vernünftig, also nicht vernünftig, sondern er dem zuspielt, ne? Der trägt dann so ein bisschen die vernünftige Rolle und dann braucht er noch so einen Chaoten dabei. Und war da nicht so alleine, Also sein Sidekick war eher der Hund gerade dabei und das ist ja. Ja. Also es war okay für einen Film, den abends nur auf der Couch mit der Frau geguckt und da war es ganz okay. Aber kommen wir zu was anderem.
Du hast noch was
geguckt? Ja.
Erzähl, heraus.
Ich habe ein bisschen rumgeguckt, das Internet ging wieder und ich so, yeah, guck ich mal, oh, Disney Plus, was ist denn gerade neu? Ah ja, die ganzen Doctor Who Specials und die neue Doctor Who Staffel. Dann ist mir aufgefallen, scheiße, ich habe die letzten drei Staffeln von Doctor Who noch nicht geguckt. Ich habe mir erst die Specials reingezogen, The Lieutenant konnte ich nicht widerstehen. Und dann habe ich mir nochmal den 7-Tage-Probeabo geholt von BBC Player. Und während der, also es war Arbeitszeit, ich habe gearbeitet, ich habe im Haus zu tun gehabt.
BBC Player? Wieso, gibt es die denn nicht bei Disney Plus dann die ganzen Doctor Who?
Das ist sehr merkwürdig. Die neue Staffel ja, die Specials davor auch, die Staffeln davor nein.
Weil okay, und dann hast du sie über BBC wahrscheinlich dann über, ich weiß nicht, kann man aus Deutschland überhaupt auf den BBC Player zugreifen so einfach? Ach, Amazon-Channel, siehst du, das wusste ich noch nicht mal.
Genau, ich hab mir schon einige Staffeln gekauft. Also ich kaufe mir immer so alle 2-3 Monate kaufe ich mir eine Staffel, die waren jetzt auch gerade im Angebot sogar. 50% drauf und ich habe jetzt 1, 2, also von New Who, ne? Nicht die 60er, die Dinger, das ist mir für mich selbst noch ein bisschen zu. Also New Who, erste Staffel, war ich nie so ein Fan, aber ab der zweiten ging's bei mir los.
Die erste Staffel war doch noch mit Eccleston, ne?
Genau. Ja. Die habe ich erst zu schätzen gewusst, nachdem ich dann bei Staffel 4 mal angekommen bin. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 habe ich. Und dann geht es jetzt bald zu Matt Smith über. Das wird auch noch klasse. Aber was ich sagen wollte, ich habe die mit der Frau, wo Dr. Who eine Frau ist. Schauspielerin ist mir gerade entfallen.
Ich kenne den Namen der Schauspielerin,
ja, bin auch gefallen. Aber die ist echt nicht schlecht. 3 Staffeln in 7 Tagen. Das war eine Aufgabe und ich habe sie erfüllt.
Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, wenn du jetzt hier einfach anfangen würdest, auch über Inhalte von Dr. Who zu reden, dann sitzen wir wirklich morgen noch hier.
Oh, das wäre mal ein
Special, wenn du Alter. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, und da kann ich auch wirklich halt null mitreden. Ich weiß ein paar Grundpunkte, aber ich weiß, meine Frau hat ein paar Staffeln geguckt, aber ich bin da komplett
raus. Verstehe ich gar nicht, also das wäre was voll für dich.
Kann ich mir sogar vorstellen, aber ich kam halt irgendwie nie so dazu, das auch wirklich zu gucken.
Ja, also beim neuen Doctor Who ist es ja so, der ist jetzt ist ein Schwarzer und definitiv nicht binär.
Also, dafür gab's dann wieder gut
Backlash. Ja, da ging's ordentlich los und da habe ich mir gesagt, also wenn das auf eine Serie gut passt, dann auf Doctor Who, ne? Ich find's, also ich merk schon, ich sehe schon, dass das manchmal dir wirklich genau ins Auge geworfen wird, aber es wird, also ich finde es passt. Also es stört mich nicht. Es ist wirklich ein bisschen viel, aber es stört mich nicht. Doctor Who, einmal eine freie Empfehlung, da werde ich nochmal irgendwas zu meinen Lieblingsfolgen da vielleicht machen, aber das ist absolut geil.
Mein zuletzt gesehen, um jetzt dir mal so ein bisschen ins Wort zu fallen, können wir eigentlich relativ kurz machen. Ich habe einen Animationsfilm geguckt auf Netflix. Und zwar aus japanischen Landen. Und zwar Ultraman Rising. Also Ultraman ist ja generell so ein Thema in Japan. Das ist ja so
Godzilla war
ein.
der dabei, oder?
Ja, ist ja genau. Es ist eher so ein größerer Superheld, der dann immer gegen Kaijus kämpft, die Japan angreifen. Und ich wollte gerade erst mal sagen, er ist ein Gangnam, aber er ist ja kein Gangnam, weil er kein großer Roboter ist eigentlich. Er ist ja einfach mehr so echt so ein Superheld, der dann so groß wird, würde ich sehr eher so sagen.
Ja, da gab's, ich weiß, von wo er mit Godzilla zusammengekämpft hat. Da gab's einen Film, ganz alten, wo sich da noch so abgecheckt haben dabei. Das war.
Genau, da kam jetzt vor ein paar Wochen auf Netflix der Film Ultraman Rising. Es ist kein Anime, also es ist jetzt nicht so im japanischen Zeichenstil. Das ist wirklich schon ein Animationsfilm, so ähnlich so wie Pixar oder DreamWorks oder so in dem Stil, aber halt aus Japan. Und genau, und es geht halt um Ultraman und dann, ich würde eher sagen, das ist eine Weiterführung der Geschichte. Und in dem Fall ist es halt so, dass es dann um den Sohn vom eigentlichen Ultraman geht, der dann auch als Ultraman unterwegs ist und nebenbei auch noch ein Baseballstar ist. Und dann beim Kampf gegen einen, wie üblich, gegen einen Kaiju, wo er dann halt immer so versucht, so fürs Gleichgewicht zu sorgen. Er versucht, ihn nicht zu verletzen, er versucht, sie nur zu vertreiben. Während es dann natürlich auch noch diese Kaiju Defense Force gibt, KDF, die natürlich da nicht ganz so ha harmlos versucht, mit den Kaijus umzugehen. Und woraufhin er dann dabei ist, wie anscheinend ein der größten Kaijus-Monster getötet wird und er dann tatsächlich das Ei von diesem Monster aufliest. Und das ist halt so gesehen, das ist ein sehr kindgerechter, es ist echt ein kindgerechter Animationsfilm, der halt das Thema Ultraman trotzdem in den Vordergrund stellt. Ich muss sagen, erster Moment war so, das ist aber schon sehr bunt, das ist schon sehr kindlich gehalten. Aber ich muss sagen, ich habe den mit meinem Größten und meiner Frau dann auch so noch nebenbei so zusammengeguckt. Ich fand den aber auch ganz gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein groß, also ich weiß jetzt, Netflix hatte letztes Jahr hier Nimona als Animationsfilm, den fand ich nochmal einen Tucken besser. Aber ich muss auch echt sagen, Ultraman Rising war jetzt für mich so, ich habe jetzt nicht so viel erwartet und der war echt gut, den kannte man sich gut angucken. Ich bin jetzt in diesem ganzen Ultraman-Thema nicht so drin, weil so diese ganzen Godzilla- und Kaiju-Filme und sowas, das war halt einfach alles nie so jetzt meins, was mich jetzt so richtig interessiert hat. Ich muss aber schon sagen, aber ich wusste, das gibt es auf jeden Fall. Also ich hatte davon jetzt nicht so viel gesehen. Deswegen wusste ich auch schon, das ist hier eine Marke, die schon vorher existiert hat, vor diesem Film. Aber ich muss halt auch sagen, ja, also kann man sich auf jeden Fall gut antun, ist ein unterhaltsamer Animationsfilm. Vielleicht, ja, doch auch für die ganz Kleinen. Also das kann man sich auf jeden Fall schon gut geben. Also auf jeden Fall eine Familienfilm-Empfehlung von mir ist halt Ultraman Rising auf Netflix. Wird, glaube ich, auch als Netflix Original geführt, jedenfalls hier. Ich weiß jetzt nicht, ob der auch wirklich Netflix Original ist. Ich würde fast vermuten nicht. Ich weiß nicht, wie viele japanische Originals die wirklich haben. Aber ja, absolut kann man sich antun. Ist ein netter Film. Geht vielleicht ein bisschen zu lang. Der geht irgendwie knapp über 2 Stunden. Ich bin der Meinung, den hätte man auch auf 1,40 oder so runterkürzen können. Hätte wahrscheinlich eher besser gepasst. Der hat so mittendrin so ein, zwei Sachen, wo ich sagen könnte, ja, die hätte man auch mal um 5 Minuten kürzen können. Aber okay. Letztlich gibt's aber an dem trotzdem nicht viel zu meckern. Durchweg gutes Ding.
Ja, wenn ich mal die Bilder sehe und auch wenn ich mich an früher erinnere, die gab es an den alten Godzilla-Filmen, die habe ich als Kind schon mal gesehen in Ultraman, war immer so, als wäre das für mich die Vorlage für Power Rangers gewesen. Also,
Ja,
das ist
klar,
wirklich,
macht ja
also,
auch irgendwie Sinn.
du erinnerst, also wenn du siehst, wie er sich mit dem Kaiju kämpft oder so, das sieht eins zu eins in den alten Sachen aus wie so ein Power Ranger. Power Ranger kam halt danach.
Genau, und Power Rangers, die erste Staffel, die ganzen Kaiju, die ganzen Monster-Szenen, das war ja auch irgendeine japanische Serie, wo sie dann einfach nur diese ganzen Szenen, wo sie dann in der Highschool waren, einfach nochmal hinzugefilmt haben für Amerika.
Genau. Zwei Sachen hätte ich noch zu diesem Kaiju-Thema, wo wir gerade waren, vielleicht mal kurz hinzufügen. Netflix, Godzilla Minus One
Ist
ist
drauf?
da,
Wusste ich gar
angucken,
nicht.
angucken.
Habe ich noch nicht gesehen, werde ich mir angucken.
Unbedingt. Und dann habe ich letztens einen Trailer gesehen. Ich weiß leider nicht mal, wie dieser Film heißt. Ich muss noch mal gucken und suchen, wie der heißt. Der ist, glaube ich, schon draußen. Das ist auch ein Kaiju-Film, also independent, aber es gibt in diesem Film nur am Anfang das Monster. Das wird dann, das ist nicht Godzilla, das ist irgendein anderes Vieh, das wird dann in der Großstadt zersäbelt, kippt um, ist tot. Und dann geht es um die Auswirkungen davon. zum Beispiel sein Blut ver, was macht in der Umwelt irgendwelche Schäden, da wachsen solche Pilze, dann sind so Parasiten in ihm noch drin. Ja, dann überlegen sie, wie werden sie das Vieh eigentlich los, die Reste, wo bringen wir das hin und sowas. Also das sah extrem interessant aus. Da müsste ich mich nochmal reinlesen, da gebe ich vielleicht nächstes Mal ein paar Infos zu noch. Also
das
sah echt...
Okay, das sagt mir jetzt aber auch nichts, das klingt aber auf jeden Fall auch mal interessant, das ist ein anderer Ansatz.
Ja, genau, also, ne? Storymäßig richtig, also mal was Neues, was Cooles, ne, effektmäßig.
Ja.
Ja, also sah schon aus. Aber naja, kann ich vielleicht sogar noch entschädigen dann. Der Maskenbilder hat das, glaube ich, nicht hauptberuflich gemacht, aber sonst.
Kommt mal vor. So, bevor wir zum Hauptthema kommen, ich glaube, wir dürfen die Tradition hier nicht einschlafen lassen, sonst ist uns Dennis böse. Erzähl noch mal ganz kurz, was trinkst du heute bei der Aufnahme?
Eine Sekunde. Oh.
Ein San Miguel.
Ja.
Gutes spanisches Bier.
Da habe ich noch einen Kühlschrank gehabt.
Das ist cool. So, ich will jetzt hier meine Schokopralinen langsam mal wegbekommen. Es sind auch nur noch 6 Flaschen. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 6.
3.
3. The Famous Grouse. Kenne ich nicht.
Der klingt nicht lecker.
Es hat auf jeden Fall, wie du es vielleicht hier siehst, wenn ich da reinhalte, es hat auf jeden Fall auch einen Vogel vorne auf dem Etikett drauf.
Doch, das ist kein Vogel, das ist ein Fasan, oder?
Kann auch sein, das ist so klein, dass ich es nicht erkennen kann. Ich kann,
glaube, das ist ein Weinbrand. Das mal kurz,
ich will mal, ich will, es ist ein Weinbrand. Mhm. Genau das wollte ich nämlich gerade googeln, was es denn überhaupt ist. Famous Grouse ist ein, nee, ist ein, ja, okay, ist ein Scotch Whisky ist es wohl.
Na jo.
Aber ich kenne es tatsächlich nicht. Aber ihr wisst ja auch, ich weiß ja, ihr seid ja in dem Thema noch ein bisschen bewanderter. Ich bin ja eigentlich so jemand, der da sowas gar nicht trinkt. Und das war jetzt eigentlich ein Fehler von mir, weil eigentlich hätten wir das machen müssen, bevor den zuletzt gesehen, weil so, wenn ich das Zeug nämlich hier esse, ist das normalerweise immer der Zeitpunkt, wenn dann der andere von seinem zuletzt gesehen erzählt. Deswegen leite ich vielleicht jetzt einfach schon mal zum Hauptthema hin und bei deinem ersten Film dann fange ich das an zu essen. Und zwar, ich weiß, Dennis als unser Co-Feller kann sich das nicht merken. Ich schätze dich da so ein, dass du das schon verstehst, das Prinzip dahinter. Und ich schätze auch unsere Hörer ein, dass sie das immer so verstehen, das Prinzip dahinter. Wir haben immer jede Folge, wo eine 1 hinten ist, reguläre Folge, also 1, 11, 21, 31, 41, wo wir jetzt sind, haben wir immer Es war einmal vor der Glotze-Folge gemacht. Ja, Dennis, vielleicht hast du ja jetzt das Prinzip dahinter verstanden, wann diese Folgen kommen. Und auf jeden Fall... Und auf jeden Fall haben wir es ja immer so gemacht, im Endeffekt kann jeder jeden Film mitbringen, über den er mal vielleicht reden möchte, über den wir vielleicht noch nicht geredet haben und kann vielleicht, am besten wäre es auch sogar noch so, wenn er vielleicht sogar noch irgendwie eine kleine Anekdote dazu hat oder irgendwas, was er dazu auf jeden Fall erzählen kann. Und es ist tatsächlich, ich habe mal nachgeguckt, du warst zwar bei der Episode 31 schon Teil der Filmfellers, aber du warst bei der Folge nicht dabei. Mhm. Das heißt, es ist das erste, es war einmal vor der Glotze mit dir und dementsprechend dann auch nicht mit Dennis. Und deswegen würde ich einfach sagen, welchen Film hast du uns denn als ersten mitgebracht? Und ich hole mir jetzt diese Famous Grouse hier erstmal
siehst du rein
in den Mund.
Also ihr kennt mich ja jetzt ein bisschen. Ich bin nicht so der Typ, und das wollt ihr vielleicht auch gar nicht von mir hören, der sagt, kennt ihr also hier der Film 300? Oder kennt ihr diesen Film, der nächste Transformers oder irgendwas, was... Oder reden wir mal über gute Filme, die es gibt oder bekannt sind. Ich bin eher der Fan der unbekannten, so mittelmäßigen bis guten Filme, die sich aber lohnen, mindestens einmal angeschaut zu haben, meiner Meinung. Und das ist für mich wichtiger, so ein, als irgendwie so ein riesen Blockbuster. Das habt ihr 10.000 Mal gehört, das habt ihr überall schon mal gehört. Vielleicht interessiert sich vielleicht doch mal die Meinung von mir zu irgendeinem Film. Aber ich will eher hier Filme präsentieren, die so ein bisschen unter dem Radar liegen. Das sind durchaus Filme, also ich habe heute 3 Filme mitgebracht, 2 davon, da wird der liebe Benny und ihr vielleicht auch mal davon gehört haben, dass es den gibt. Beim dritten Film bin ich mir relativ sicher, dass ihr es nicht habt, aber der wirklich schon sehr gut ist. Fangen wir mal mit meinem ersten Film an, aus dem Jahr 2012, mit einem fantastischen, überragenden Chris Hemsworth. Ja, guck mich nicht so an. Ich mag den eigentlich. Nicht als Thor, aber
ich meine... Wenn ich raten dürfte, würde ich jetzt vermuten Cabin in the Woods, aber ich weiß nicht, ob der auch 2012 war.
Nein, also Cabin in the Woods fand ich auch gut, aber den hatte ich schon mal.
Stimmt, den hatten wir bei den, unseren 30 Jahren vor der Glotze oder 3 Jahrzehnte vor der Glotze-Folge hatten wir den.
Ich möchte dir kurz sagen, wie dieser Film heißt, und dann, bevor ich zur Haupthandlung gehe, möchte ich dir gerne aus Wikipedia nur den ersten Satz vorlesen. Also der Film heißt Red Dawn. Aus dem Jahr 2012.
Warte, Red Dawn. Das ist aber nicht der mit Cillian Murphy, oder?
Nee.
Ich dachte, das ist der im Flugzeug, aber das ist nicht der
im
Flugzeug.
Nein, das ist nicht hier im Flugzeug. Nein. Das ist Red Eye, oder?
Nee. Wo Cillian Murphy diesen creepy Typen spielt, der im Flugzeug neben Rachel McAdams sitzt und sie dann bedroht.
Ist das nicht Red Eye? Ist das nicht Red Eye?
Och Gott, lass mich doch nichts hier. Ich habe keinen Plan, ey.
Ich weiß es nicht. Oder Red Hand?
Irgendwas mit, oder ich weiß nicht, Cillian Murphy, Rachel McAdams. So, Film. Red Eye, du hast recht.
Ja, das war Red Respekt. Eye. Ja, siehst du mal, so dumm ich bin. Naja, der Film ist aus 2012. Ich lese dir nur den ersten Satz erstmal vor. Mal gucken, ob dir irgendwas bekannt vorkommt. Okay. Merkt ihr, 2012. Der Film beginnt mit einer einleitenden Monolog, der die Folgen der Wirtschaftskrise in der Europäischen Union, die Schwächung der NATO, die zunehmende Zusammenarbeit zwischen dem militärischen Nordkorea und Russland und die Stationierung von US-Truppen im Ausland zeigt.
Kommt einem sehr bekannt vor aus den Nachrichten.
Ja, ein wenig. Es geht tatsächlich davon, das ist das Spiel Homefront als Film. Ein wenig. Okay. Es geht darum, dass der US-Soldat Chris Hemsworth auf Heimaturlaub ist, seine Familie besuchen, so amerikanische Vorstadt, ich glaube an der Westküste, nee, Ostküste, müsste Ostküste sein, die dann so ein bisschen Familienlife, Army-Life und sowas, ne, üblichen Probleme da machen, und dann gibt's einen Stromausfall in der Nacht. Und nächsten Morgen Flugalarm. Die gehen raus, gucken überall Militärflugzeuge. Die Nordkoreaner kommen. Es klingt lächerlich, aber also die Einleitung von Homefront muss man dazu mal gesehen haben, glaube ich. Das erklärt ein bisschen dieses fiktive Szenario,
Ich kenne das Spiel auch.
Genau, wie es funktionieren könnte. Es ist auch relativ witzig. Also wie gesagt, die Amis werden einfach, also die USA werden angegriffen und invasiert von den Nordkoreanern. Und die haben vorher eine Atombombe gezündet in der Stratosphäre. Haben EMP ausgelöst und haben alle Elektronik lahmgelegt. Jetzt sind die Amerikaner sowieso ein bisschen unterbesetzt, weil die meisten der Soldaten draußen sind. Und dann geht's los. Die wissen halt nicht, wie weit, ob schon ganz Amerika gefallen ist, ob wie weit die gekommen sind. Die sind auf jeden Fall besetzt. So, und die Jugendlichen und sowas haben dann nichts Besseres zu tun, als eine Guerillatruppe zu gründen. Was eigentlich schon ziemlich geil ist. Und dann den Koreanern irgendwie mal ein bisschen Dampf zu machen. Es ist eigentlich, also ich fand den, ich hab den jetzt glaube ich schon 3-mal gesehen oder so. Also immer im Abstand von ein paar Jahren und sowas, ne? Weil ich dann immer mal wieder Bock auf den Film hatte. Der hat echt seine guten Momente sogar. Er hat überraschende Momente, die ich jetzt hier echt nicht spoilern will. Und wo man echt so dazwischendrin mal nicht mitgerechnet hat. Und das ist echt, also ich fand den Film echt nicht schlecht. Der dürfte wahrscheinlich eine grottige Bewertung haben.
Was mich gerade hier so komplett immer rausreißt die ganze Zeit, weil ich gucke mir jetzt natürlich auch was zu dem Film an, weil ich hab, der war mir jetzt so kein Begriff. Aber da spielt ja auch Josh Peck mit.
Ja.
Von Drake und Josh.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, sogar der Bruder, oder? Das ist der Bruder von Chris Hemsworth in dem Film.
Ach, das weiß ich nicht.
Ja, das ist der kleine Bruder und... Ja, tatsächlich, ohne Scheiß. Und er ist echt nicht so schlecht, finde ich. Also es ist immer subjektiv natürlich und ich habe auch schon viel Murks empfohlen, aber es ist was Unterhaltsames. Also für einmal schauen ist da auf jeden Fall schon mal was und vielleicht bleibt er einen sogar so ein bisschen in Erinnerung wie mir, dass man den echt noch ein paar Mal mehr guckt.
Ich meine, dafür bist du ja hier tatsächlich. Du bringst ja echt immer mal so ein bisschen abseitigere Empfehlungen rein. Ich, also wie gesagt, also jetzt, wo ich das hier so sehe, es kann sein, dass ich schon mal davon gehört habe, aber tatsächlich war mir das so echt überhaupt kein Begriff. Ist doch so geil mit diesen ganzen Nordkorea-Flaggen da hinten. Ich gucke mir gerade hier so nebenbei.
Ja. Also wenn man so überlegt, die Story ist schon. Also ich hab Homefront auch gespielt, ne? Das merkt man ja dann ein bisschen, ne? Und da dachte ich mir, boah, geil, Homefront, der Film. Und das ist es eigentlich auch. Kann man eigentlich so sagen. Also ich lese gerade, es ist bei den Rotten Tomatoes hat der gerade mal nur 15% und von den Zuschauern 51%.
Ja, immerhin.
Ja, immerhin. Also es ist keine Vollgurke. Es ist jetzt auch nicht der beste Film aller Zeiten, aber es ist wirklich mal, wenn. Ich kenne keinen vergleichbaren Film. Tatsächlich nicht. Ich sehe das immer nur in Videospielen.
Ich muss ja sagen, Rotten Tomatoes bin ich ja eh von dem, ich bin von dem Bewertungssystem bei Rotten Tomatoes immer kein großer Fan, weil das ja irgendwie alles gilt irgendwie so.
Ja.
Mit diesem, im Endeffekt, ja oder nein, und daraus wird das dann berechnet mit über 60% und irgendwie, ich mag dieses Bewertungssystem bei Rotten Tomatoes nicht so. Also wie gesagt, ich glaube halt auch wirklich, dass du wieder so ein bisschen so Special Interest Film hier ein bisschen präsentiert hast, aber das finde ich komplett in Ordnung.
Ja, es war auch nicht kommerziell erfolgreich. Also 65 Millionen hat er Produktionskosten 65 Millionen und eingespielt hat er 48,2 Millionen.
Und ich gehe davon aus, dass das jetzt sogar schon einer der beiden Filme sein soll, von denen ich schon mal gehört habe.
Ja.
Weil ich glaube, ich kenne von dem
Haar. Tatsächlich.
Bin ich gespannt, was da noch kommt.
Genau. Er ist echt, also das ist auch 94 Minuten, FSK 16. Für die Zeit sollte man das echt nicht unterschätzen. Da sieht man schon einiges. Die gehen nicht so lax mit diesen, also sie haben nicht diese typische Story, diese Helden-Story ist zwar auch drin, aber nicht dieses typische, ja, alle sind jetzt Patriotismus und sowas. Es gibt auch gewisse Überläufer und sowas. Also sie haben sich da schon sowas bei gedacht, ein bisschen. Also ich fand den kurzweilig.
Gut, dann lassen wir es mal so stehen. Dann komme ich mal zu meinem ersten Film und ja, mein erster Film, der ist jetzt für Dennison würde ich jetzt nicht so überraschend, weil ich, wie gesagt, ich mache es immer ein bisschen anekdotenmäßig und ich habe mich halt letzte Woche tätowieren lassen. Ich habe mir ein Motiv von einem Film tätowieren lassen und dann dachte ich mir doch jetzt, lass mich doch mal über diesen Film reden. Und zwar rede ich, obwohl wir den schon mal in der Folge hatten, wir hatten in unserer allerersten Halloween-Folge, hatte Dennis den schon mit reingebracht, nämlich The Shining von Stanley Kubrick aus dem Jahre 1980. Aber aufgrund dieser kürzlichen Anekdote aus meinem Leben dachte ich, bringe ich diesen Film mal wieder rein. Nochmal ganz kurz zu The Shining. Filmklassiker kennen wahrscheinlich viele. Ich mach's trotzdem ganz kurz. Jack Nicholson spielt Jack Torrance, der einen Job so gesehen als, ja, ich will nicht sagen Hausmeister, aber schon so, er passt halt über den Winter auf ein abgelegenes Hotel auf, das Overlook Hotel. Und geht dann dahin mit seiner Frau und seinem Sohn. Und sein Sohn hat halt das gewisse Shining. Er hat halt so eine übersinnliche Wahrnehmung, die es ihm dann halt auch so ermöglicht, so, ja, so ein paar Dinge in diesem Hotel zu sehen. Naja, und dann über diese langen Winter, wo die da eingeschaltet in diesem Hotel sind, na, verliert halt der Vater Jack ein bisschen seinen Verstand. Was ja ein bisschen wahnsinnig vielleicht endet, so würde ich es halt mal nennen. Und ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, ich habe schon häufiger erwähnt, ich bin mit Stephen King Büchern aufgewachsen tatsächlich. Deswegen habe ich ja auch hier schon ein paar Mal gesagt, dass S mein absolutes Lieblingsbuch ist. Und auch Stephen King Bücher hier zu erwähnen, Stephen King war ja mit diesem Film alles andere als zufrieden. Er mochte die Verfilmung von Kubrick ja überhaupt nicht, warum er damals in den 90ern ja nochmal selber so eine Miniserie des Shining gemacht hat, die mehr an seinem Buch war. Die, muss man ganz ehrlich sagen, grottenscheiße war.
Die habe ich auch gesehen.
Die war auch echt nicht gut. Aber wir wissen ja generell, Stephen King, der hat auch nicht nur gute Bücher gemacht und er ist generell, glaube ich, ein bisschen komischer Kauz. Ja, genau. Und wir wissen ja mittlerweile auch so, was man ja dann auch gelernt hat, dass ich ja auch Stanley Kubrick nicht sehr gut mit Shelley Duvall umgegangen ist, die ja die Frau von Jack Nicholson gespielt hat, die er ja wirklich mental getriezt hat bis zum geht nicht mehr, die da teilweise 10, 100 Mal wiederholen musste, wo sie sich komplett eingeschüchtert gefühlt hat und das, ich glaube, das würde heutzutage auch zu Recht nicht mehr so durchgehen, aber damals hat man das wahrscheinlich auch so, weil Stanley Kubrick halt so ein bisschen das Genie halt so ein bisschen dann so durchgehen lassen, aber das war halt, wenn man sich das, was man sich heute so alles so durchlesen kann, das war schon sehr, sehr mehr als grenzwertig, was Kubrick mit Shelley Duvall gemacht hat. Und ich muss halt sagen, das ist halt ein Horrorfilm, der lebt von seiner Stimmung. Der hat diesen richtig geilen Look, der halt ein bisschen kombiniert ist aus dieser Timberline Lodge da in Oregon. Das sind so diese Außenaufnahmen von dem Overlook Hotel. Und dann halt so diese Innenszenen, die irgendwo in irgendeinem Studio dann halt nachgebaut wurden. Und das Labyrinth, welches für den Film eine große Rolle spielt, was extra sogar dafür gebaut wurde. Was es halt auch im Buch gab. Und wie gesagt, das ist meiner Meinung nach ein Horrorfilm-Klassiker. Der hat eine einzigartige Stimmung, der hat ein richtig geiles Szenenbild, der hat diese warmen Farben, dieses, was in dieser Film immer gehaucht ist, der hat legendäre Szenen mit, hier ist Johnny, der hat, oder auch mit der Bar-Szene und wie gesagt, Dennis hat ihn schon mal reingebracht. Ich weiß, das ist einer von Dennis absoluten Lieblingsfilmen. Ich glaube, Dennis mag ihn sogar noch ein bisschen mehr tatsächlich auch als ich, obwohl ich mich habe tätowieren lassen. Eine Geschichte zum Tattoo, die wollte ich nochmal erzählen. Ja, ich meine, jeder kennt es oder jemand, der den Film schon mal gesehen hat. Es gibt dieses Wort Retrom in diesem Film. Was ja, wenn man heutzutage ist, das jetzt nicht mehr der ganz große Reveal. Ho, 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 das ist Mörder rückwärts. Okay. Ja. Ich wurde natürlich tätowiert. Und zu diesem Motiv von dem Shining, was ich mir habe stechen lassen, steht auch das Wort Retrom drin. Und dann lag ich da halt so ein paar Stunden auf dieser Tätowierbank. Und dann irgendwann haben wir so eine Mittagspause gemacht. Ich bin natürlich dann, wie man das dann natürlich so macht, bin dann halt, ich konnte es vor allem während des Stechens nicht so die ganze Zeit sehen, weil ich nicht so lag, dass ich da wirklich drauf gucken konnte, bin ich natürlich zum Spiegel gegangen, um mir das anzugucken. Halt mein Bein vor Spiegel, guck's mir an. Ja, sieht ja ganz gut aus. Aber warum steht da eigentlich Mörder und nicht Redrum? Ja, es hat mich tatsächlich 2 Minuten gedauert, um zu raffen. Es ist spiegelverkehrt und ich bin einfach nur komplett dumm. Und der Twist im Film hat bei mir wieder funktioniert. Also das war echt sehr, sehr peinlich. Gott sei Dank habe ich noch niemandem im Tattoo-Studio gesagt, warum steht's da falsch. Das wäre noch der Oberkracher gewesen.
Du hast ja nicht Physik studiert.
Alter Schwede, ich kam mir so unfassbar dumm vor. Aber es lag auch, ich war generell... Das war... Bei dieser, da war es noch sehr heiß. Bei dieser Hitze tätowiert werden, das ist irgendwie nicht so meins. Das geht irgendwie, das geht richtig hart so auf den Kreislauf, so. Und das habe ich dann auch wieder gemerkt. Aber das, da habe ich mich richtig doof gefühlt. Tatsächlich war das auch ein Grund, warum ich das hier reinbringen wollte, weil ich diese dumme Geschichte, weil ich mich einfach so irgendwas dämlich gefühlt habe, hier auch nochmal erzählen wollte. Aber das war es tatsächlich auch schon wieder von meinem Monolog. Es sei denn, du möchtest noch was zu Shining sagen?
Also, vielleicht nochmal ergänzend zu der Schauspielerin, die so, du hast ja schon erwähnt, sie wurde ganz schön psychisch fertig gemacht und so. Ich weiß nicht, ob es Kubricks Absicht war.
Kubrick.
Aber da waren ja auch wieder einige Szenen, wo sie so geschrien hat und so ein verzerrtes Gesicht. Das war eigentlich original. Also der hat sie so fertig gemacht, dass sie einfach irgendwann mal geschrien hat. Und er hat gesagt, halt drauf. Also ob das jetzt Absicht von ihm war oder ob er wirklich ein Riesenarsch ist oder nur so ein halber Arsch.
Ich glaube, ich habe das schon mal hier und da gehört. Ich glaube, Kubrick, der war so irgendwie so ein Kopftyp. Ich glaube irgendwie... Wenn es wichtig war, dass du in dem Film, dass deine Rolle in dem Film so ganz smooth, so ganz, dann war er zu dir der netteste Mensch auf der Welt, aber wenn es irgendwie dazu gehört, dass deine Rolle irgendwie so komplett durch war. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, der, wie hieß denn der Schauspieler? Vincent D'Onofrio, der den Private Paula in
Full Metal Jacket spielt.
Genau. Ich glaube, den hat er auch nicht wirklich gut behandelt. Und es liegt halt dann wieder darum, weil diese Rollen von hier der Frau und auch von ihm, die sind so angelegt. Und ich glaube, das ist dann bei ihm auch so ein Kopfding. Der muss dann auch so die Schauspieler so behandeln, wie dann so das Mindset für die Leute. Das ist eigentlich komplett daneben, aber weil der halt so ein kompletter, weil der so komplett in diesem Thema drin ist, glaube ich, das ist dann so ein bisschen so sein Ding.
Wie er wohl mit dir
auch. Er soll ja zu dem Jungen hier, zu dem Danny, anscheinend soll er ja super nett gewesen sein. Gibt's dann auch so Erzählungen.
Wie er wohl zu Neil Armstrong war, als er die Mondlandung gefaked hat.
Anderes Thema. Ach, das Thema kannst du mal vielleicht auch irgendwo da...
Da kommt wahrscheinlich
Nein, noch. Das sage ich nicht. Nein, ich wollte gerade sagen, ich will jetzt hier nicht wieder in welche Bundesländer dissen, deswegen verspare ich mir den Spruch, den kann dann Dennis das nächste Mal bringen. So. Aber dann kannst du gerne auch zu deinem zweiten Film kommen.
Ja, also ich heb mir den Knaller für den dritten auf. Jetzt bringe ich erstmal den nächsten, den du bestimmt kennst, aber auch, also den kennen sogar, glaube ich, sogar mehr als Leute, die Red Dawn kennen, aus dem Jahr 2008 mit einem Daniel Craig und einem fantastischen Liv Schreiber. Schreiber?
Oh, das ist der im Wald, ne?
Ja, ein bedrückender Film, es ist Defiance.
Defiance.
Die Brüder, die niemals aufgaben? Nee, für meine Brüder, die niemals aufgaben. Zweiter Weltkriegsfilm auf wahren Begebenheiten. Es geht da um die Bieselski-Brüder, die in, was war das, Ostpolen damals, ich glaube, das ist mittlerweile, dürfte das Belarus sein, Juden. Die Wehrmacht rückt ein und die sagen, okay, wir werden jetzt schon scheiße behandelt, wir hauen mal ab. Und dann gibt es da noch mehr, die den folgen, erst Also erst wollen die Brüder das nicht so wahrhaben. Das sind vier Brüder. Ein paar sind da von den Brüdern Feuer und Flamme für und sagen, ja, wir müssen ihnen helfen. Der Anführer, gespielt von Daniel Craig, also der älteste Bruder, ist so hin und her gerissen. Und der zweitälteste, der Liv Schreiber, ist eher so, jeder für sich allein, mehr oder weniger, ne? Der ist so ein bisschen auf Rache, wer die Eltern verraten hat. Die Eltern wurden umgebracht und ja, die fliehen auf jeden Fall in den Wald und versuchen halt dann die Leute so gut es geht in diesen riesigen Wäldern dann zu beschützen. Die bauen so ein kleines Dorf sogar auf, machen so kleine Partisanangriffe. Der Zweitälteste schließt sich dann den kommunistischen Widerstand an, der Roten Armee, die dann noch ein bisschen rumfleucht, die aber auch nicht so gut auf die Juden zu sprechen sind. Das wird da auch so ein bisschen so ein bisschen herausgearbeitet, diese Propaganda von damals, ne? So Trotzki war auch, hatte auch nichts mehr zu sagen, der war auch schon weg. Und damit sah es auch für Juden auch in der Sowjetunion nicht gerade so super aus. Propaganda hat natürlich, da sind keine, die haben das ja immer so ein bisschen hervorgehoben, das sieht man in der Geschichte auch. Da sind nicht Juden gestorben, sondern Sowjetbürger. So sieht man das auch. Die sind jetzt nicht, also die Kommunisten oder die Rote Armee ist jetzt nicht gezielt auf der Jagd nach denen oder sowas, aber die Unterstützung hält sich auch in Grenzen. Und da gibt's echt krasse, krasse Geschichte ist es eigentlich. Auch wie man sieht, wie sie da gelebt haben, wie sie dann wieder fliehen müssen, wie die Winter sind, Krankheiten, wie untereinander auch natürlich was aufkommt unter solchen Lebensbedingungen, ne, wie so Konflikte in der Gruppe aufkommen. Und ich finde, dieser Film ist auch nicht so, also so bekannt, wie er eigentlich sein sollte. Weil auch dieses Werk, auch dass es auf einer wahren Begebenheit ist, das wird auch, das sollte man noch mal ein bisschen mehr hervorheben, dass wirklich aktiver Widerstand da auch sehr noch mal zu würdigen ist. Hast du den gesehen?
Das Ding ist, ich glaube, ich habe den sogar mal, ich habe den witzigerweise, ich habe es nämlich gerade nachgeschaut, weil ich weiß, ich habe den teilweise gesehen. Aber ich glaube, ich habe den mal irgendwann abends mal auf ProSieben oder sonst wo gesehen. Kann dann auch sein, dass es noch zu Studienzeiten war oder sonst wo. Aber ich bin mir sicher, ich habe den nicht zu Ende geguckt und ich habe den noch nicht ganz gesehen. Deswegen habe ich ihn nämlich auch nicht bewertet. Das habe ich nämlich gerade nachgeguckt, ob ich den eigentlich gelockt habe bei Letterboxd oder so. Habe ich nämlich nicht. Und ich bin aber der Meinung, ich habe auf jeden Fall Teile von dem gesehen. Deswegen meinte ich auch direkt so dieses Ding mit dem Wald und so, weil daran erinnere ich mich halt auf jeden Fall. Und auch als du gesagt hast, Daniel Craig und Liev Schreiber, wusste ich sofort, um welchen Film es geht. Deswegen, also es ist bei mir auf jeden Fall schon abgespeichert. Aber ich, und auch wenn ich mir jetzt diesen Trailer nochmal angucke, ich kenne Szenen. Also ich habe den gesehen, aber ich glaube, ich habe den nicht ganz gesehen. Deswegen kann ich, und ich weiß auch, ich fand ihn gar nicht so schlecht, aber ich glaube, das war halt, ich war irgendwie am Abend anders beschäftigt oder so. Deswegen habe ich den nie ganz gesehen.
Er wird so als Action-Holocaust-Film so ein bisschen bewertet, was eigentlich einen schon ein bisschen sauer aufstößt, aber er ist wirklich jetzt relativ gelungen. Es gibt aber auch Kritik an diesem Film. Man sieht es ein wenig drin. Sie nehmen halt auch Rache an, sag ich mal, Leuten, die sie ihres Erachtens verraten haben, ne? Und auch gegen die Juden mehr oder weniger waren, was durchaus ja auch, wie ich schon gesagt habe, in der Sowjetunion auch nicht selten vorkam. Und da wurden auch Massakers durchgeführt, teilweise an Kollaborateuren. Und dort waren sie auch beteiligt. Also man sieht es auch schon, dass so aus, das merkt man auch ganz schön, dieses Gewalt und Gegengewalt und sich auf den einlassen. Aber das sieht man so im Kontrast dieser vier Brüder. Na, dass nicht jeder dieser Brüder dafür ist und auch nicht da mitmacht. Und diese Konflikte gibt es einmal zwischen den Flüchtlingen selber und dann unter den Brüdern auch nochmal. Also es gibt es verschiedenen Ebenen. Aber er ist wirklich, also ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Und ich habe ihn, glaube ich, sogar hier auf DVD irgendwo, obwohl ich keinen DVD-Player mehr habe.
Geht sonst nicht allen so. Ich habe ja auch noch. Ich habe schon sehr, sehr viele von meinen alten DVDs verkauft, aber ich habe trotzdem immer noch sicherlich 100 rumstehen und einen richtigen DVD-Player habe ich auch nicht mehr.
War sogar für einen Oscar nominiert, sehe ich gerade.
Oh.
Filmmusik.
Okay. Das kann ich überhaupt nicht mehr einschätzen.
Ja, also.
Ja, aber der ist jetzt auch, weil du hast es ja vorhin gerne so bei Red Dawn gesagt, der kommt bestimmt auf diesen Seiten sehr schlecht weg. Der hier kommt nicht schlecht weg, der kommt ganz okay weg. Also
Jo.
deswegen glaube ich auch schon, dass der auch ein ganz guter Film ist. So, wie gesagt, ich habe ihn nicht ganz sicher, aber von dem, was ich mich erinnere, das sah auch gut aus. Also da gibt es jetzt von mir auch nicht so wirklich eine große Kritik. Ich kann halt viel mehr nicht sagen, weil ich ihn halt nie in Gänze gesehen
Genau, das
habe.
ist nämlich auch meine Intention dahinter. Dieser Film ist für das, der hat gute Kritiken gekriegt, der Oscar nominiert, vielleicht nur für Musik, aber trotzdem, ne? Ein klasse Schauspieler, hat eine richtig gute Story, die auf wahrer Begebenheit beruht, die auch ein bisschen streitbar ist vielleicht. Natürlich beruht auf wahrer Begebenheit, da ist immer übertrieben und Film fertig machen, ne? Also das kannst du ja nicht alles so reinmachen. Aber dafür ist der echt ein bisschen unbekannt. Also man hat ihn so ein bisschen im Hinterkopf, aber das ist jetzt keiner, wo man sagt, ah ja, hier, ne? Also es ist kein Schindlers Liste, das wir hier vor uns haben, aber...
Okay, aber das ist ja auch ein ganz anderer Art Film.
Ja, genau. Aber es ist mal eine andere Seite. Ich muss auch sagen, diese andere Seite, die wird auch sehr wenig beleuchtet. Dass der in Russland jetzt nicht gut ankommt, ja. Und Polen auch nicht, ja. Aber bei uns sollte der eigentlich schon so ein bisschen erwähnenswerter werden.
Jo. Finde ich auf jeden Fall ein guter Tipp. Das ist vor allen Dingen auch jetzt, wie gesagt, du hast gesagt, Liev Schreiber, Daniel Craig, ich wusste voll, um welchen Film es geht. Aber ich muss halt auch sagen, ich habe sicherlich seit 10 Jahren nie wieder an diesen Film gedacht. Also das ist so.
Ja, und ganz ehrlich, können wir mal sagen hier, der Liev Schreiber, der ist klasse. Der hat immer so ein, der ist so böse Rollen mehr oder weniger oder so ein bisschen aggressivere. Er hat immer so aggressivere Rollen, ne? Nicht unbedingt böse immer, aber schon, du weißt, was ich meine, ne?
Ja, aber ich weiß nicht, was mit. Weil er schon so ein verherbter, auch so
Schauspieler, genau,
so ein bisschen. So ich sehe auch gerade, dass da noch ein ganz junger George McKay mitgespielt
hat. Ja, als einer der anderen Brüder. Der jüngere Bruder war das, glaube ich.
Da muss er ja noch richtig jung gewesen sein.
Jetzt lass mich mal kurz gucken. Ja, tatsächlich der jüngste Bruder. 2008.
16 war er da, als er das gedreht hat. Ja, krass.
Und der andere war Jamie Bell. Das sagt mir
jetzt. Das ist hier Billy Elliot.
Stimmt. Jumper.
Das ist Billy Elliot.
Und Jumper. Da haben wir es wieder.
Ja, genau, stimmt. Jumper kommt auch mal vor. Ist wie M. Night Shyamalan.
Ja. Das ist auch noch so ein Ding mit Jumper. Den will ich mir seit Jahren nochmal angucken oder kaufen. Und den gibt es bei Amazon. Gibt es sogar im Amazon Prime, aber nicht auf Deutsch.
Okay.
Ich verstehe es nicht. Die deutsche Synchro gibt es einfach nicht. Aber naja. Ich muss mal ein Beschwerdeschreiben schicken.
So, dann mache ich mal weiter. Ich mache einen Film mit einem Film weiter. Ich bin heute dann so ein bisschen auch so für die... Der zweite ist ja nicht so ein Klassiker wie der erste, aber der ist auf jeden Fall auch ein Oscar-Gewinner. Und den habe ich tatsächlich das allererste Mal bei dir gesehen. Wir haben ihn da, das war einer von... Eigentlich war das ein ungewöhnlicher Film, weil wir hatten damals, das kann ich ja mal kurz hier so für unsere Hörerinnen und Hörer erzählen, wir hatten ja damals so diese Phase, wo wir uns immer am Wochenende so 3 Filme ausgeliehen haben, die dann bei dir abends geguckt haben und dann am nächsten Tag hat die irgendeiner von uns zurückgebracht. Meistens habe ich das lieber gemacht, weil ich Angst hatte, dass du es nicht machst. Und auf jeden Fall, und eigentlich war der Film hier nicht typisch dafür, weil wir haben uns eigentlich immer sehr gerne Horrorfilme und so ausgeliehen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Wir hatten eher schon immer so in die Richtung oder so richtige, also richtig hartes Thriller Young. Und ich rede nämlich jetzt über Mystic River, was ja eigentlich ein bisschen mehr so Krimi, auch Drama, ein bisschen Thriller zwar auch ist, aber gar nicht so reingepasst hat in diese Riege. Und ich erwähne das, weil ich damals bei Mystic River dasselbe gemacht habe, wie ich es bei Oldboy auch gemacht habe. Hatte ich auch schon mal erzählt. Wir hatten damals nämlich Oldboy auch ausgeliehen. Wir haben den abends geguckt. Und bevor ich am nächsten Tag alle Filme weggebracht habe, hatte ich damals Oldboy nochmal am nächsten Morgen geguckt. Und ich weiß, bei Mystic River habe ich das damals nämlich genau so auch gemacht. Wir hatten den abends geguckt als Teil von 3 Filmen. Und am nächsten Morgen, bevor ich die Filme wieder weggebracht habe, habe ich mir Mystic River noch ein zweites Mal angesehen. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, ich rede nämlich jetzt hier über Mystic River. Es ist halt so ein Neo-Noir-Krimi von unter der Regie von Clint Eastwood und basiert auf einem Buch von Dennis Lehane. Und ja, die Geschichte spielt halt so einen typ, üblichen Arbeiterbezirk von Boston. Am Anfang sehen wir 3 Kinder, 3 Kindheitsfreunde. Und die werden so angesprochen, weil die was nicht ganz regelkonformes gemacht haben von 2 Männern. Die geben sich als Polizisten aus und nehmen einen der Jungen mit. Und wenn ich das schon so sage, dann hat das keine guten Absichten, dass sie diesen Jungen mitnehmen. Und ja, der wird dann halt festgehalten, kommt aber irgendwann tatsächlich frei. Zeitsprung. Die 3 sind alt geworden, haben nicht mehr viel miteinander zu tun. Der eine, gespielt von Sean Penn jetzt, war früher ein Sträfling, hat mittlerweile einen kleinen Kiosk. Der andere, Kevin Bacon, ist Polizist, hat einen Partner, Lawrence Fishburne. Und der dritte, der als Kind der dieses schreckliche Schicksal hatte, Tim Robbins, hat Frau, Kind, ist aber ein bisschen merkwürdig. Ist ein zurückhaltender, ruhiger Typ, was man ihm wahrscheinlich auch dann mal so zurechnet, weil er halt als Kind dieses traumatische Erlebnis hatte. Und dann passiert es, dass von Sean Penn die Tochter umgebracht wird. In einer wirklich, und wie wir es dann herausfinden, herzzerreißenden Szene. Und dann geht es halt darum, dass Kevin Bacon und sein Partner den Fall untersuchen und halt auch, dass Sean Penn mit der Hilfe seiner Ex-Gangster-Freunde auch versucht, den Fall zu lösen. Und dass wir irgendwie immer ein komisches Gefühl bekommen bei Tim Robbins. Ja, und das ist dann der Film. Und dann geht es halt darum, wie alle damit umgehen und auf was es sich zuspitzt. Heutzutage würde ich vielleicht sagen, der ist dann ein bisschen vorhersehbar tatsächlich. Damals ist mir das nicht so aufgefallen. Und ich fand den damals richtig gut. Und wie gesagt, Sean Penn und Tim Robbins haben beiden Oscar bekommen als bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller für den Film. Es gibt am Ende kurz vor Schluss eine Szene mit Laura Linney, die die Frau von Sean Penn spielt, die ich überragend finde. Die ist so bitterböse. Die ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Die finde ich einfach nur mega. Und ich finde halt, es ist so ein Oscar-Gewinner-Film, der ist damals untergegangen, 2000, ich glaube, das war die Oscar-Verleihung 2004, der Film ist 2003, und der ist damals Oscar, hat zwar zwei Oscars gewonnen, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, das war aber das Jahr, wo die Rückkehr des Königs 12 Oscars abgeräumt hat, deswegen ist der Film natürlich dann da so ein bisschen untergegangen, was ein bisschen schade ist, und deswegen wird ihm auch heute nicht mehr ganz so stark erinnert, aber ich finde es so für ein Krimi, man muss halt wirklich sagen, es ist halt eher schon fast ein Krimi und mit ein bisschen diesen Drama-Elementen und Thriller-Elementen, aber in erster Instanz eher ein Krimi, und ich finde, den kann man sich heute immer noch gut geben. Es gab damals sowieso die Phase, also Clint Eastwood hat ja schon immer Regie geführt, er hat in den 70ern bei Western Regie geführt, der hat dann später noch Regie geführt, aber ich fand, das waren so diese Jahre, Anfang der 2000er, da waren die Regiearbeiten von Clint Eastwood, die waren damals extra klasse. Das war Million Dollar Baby zum Beispiel, das war Mystic River, das war Gran Torino, das war Mitternacht im Garten von Gut und Böse, der hatte da so einen Run so von 4-5 Filmen, die waren alle super, und da war halt Mystic River auch dann mittendrinne. Und genau, deswegen wollte ich den hier einfach nochmal ein bisschen ins Gedächtnis den Leuten zurückrufen. Mystic River, wenn ihr mal wieder die Chance habt, den zu sehen, der ist halt einfach wirklich, wirklich gut.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Den fand ich auch sehr, sehr gut.
Ich wollte gerade sagen, viel mehr darüber diskutieren müssen wir doch eigentlich gar nicht. Und dann können wir jetzt auch weitergehen. Ich bin nämlich auch gespannt, was du jetzt noch als Drittes mitgebracht hast.
Ja, kommen wir wieder. Ist wieder ein Film aus dem Jahr 2008. Ich will hier gar nicht erst gerade auf den Schauspiel angehen. Ich will nur mal kurz sagen, Kritiken unter aller Sau.
Oh, okay.
Unter anderem Kritik auch, doch letztendlich machen die hervorragend besetzten Schauspieler den Film mit seiner haarsträubenden zweiten Hälfte ebenso nur leidlich erträglich, jedoch keinenfalls empfehlenswert. Solides Handwerk, paar Unwahrscheinlichkeiten hin oder her, durchschnittlich.
Okay.
Nicht glaubwürdig, sondern eher spekulativ.
Okay, anhand der Kritiken komme ich auf nichts.
Ja. Dann möchte ich aber dazu noch sagen, dieser Film hat ein Budget von 35 Millionen Dollar und es wurden 52 Millionen eingespielt.
Okay, wahrscheinlich so plus minus null mit noch Marketingbudget, dann wahrscheinlich so alles in
allem. Also ein Flop war es nicht. So.
Aber 35 Millionen ist auch gar nicht so, also ist natürlich, es ist jetzt kein Blockbuster, aber es ist jetzt, aber es gibt auch schon Filme mit weniger Budget.
Genau. Und wir reden hier über Untrackable. Ein Psycho.
Untraceable wahrscheinlich.
Untraceable, genau. Scheiße, kennst du?
Warte mal, den Namen habe ich aber schon mal gehört.
Kennst du den? Jetzt sag mir nicht, dass du ihn kennst.
Untraceable. Warte mal, den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Lass mich mal ganz kurz nachgucken. Ich habe den bewertet bei Letterboxd.
Ach, verdammt. War sehr schlecht, oder?
Der ist mit Diane Lane. Ich habe den tatsächlich so mit, 2,5 auf Letterboxd oder 5, halt 5 von 10. Also so kompletter Geht-so-Film, weißt du so? Aber ich sehe die Bilder gerade und ich erinnere mich an nichts. Aber ich habe den gesehen.
Ich glaube, den hast du wegen mir gesehen.
Das ist natürlich auch
der möglich, wurde mir nämlich damals mal empfohlen, wo ich noch in Niedersachsen gewohnt habe und habe den die ganze Zeit, da habe ich den gesehen und dachte mir.
Da ich mich nicht mehr an den erinnere, ist es natürlich gut möglich, dass ich den wegen dir oder mit dir gesehen habe.
Dann habe ich ihn, glaube ich, nochmal gesehen und ich glaube, kann sein, dass ich ihn mit dir gesehen habe. Ja, das ist ein Psycho-Horrorfilm. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wann kam der erste Saw raus?
Das ist eine gute Frage. Wird bestimmt davor gewesen sein.
Weit davor?
Nee, weit davor nicht, aber kurz davor, würde ich sagen.
2004. 4 Jahre davor. So. Er hat unbestreitbar Elemente von Saw drin. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen auf der Fährte, warum der so... Ich verstehe diese ultra schlechte Bewertung nämlich nicht. Ich glaube, es war einfach, weil es ein bisschen zu früh war, weil ich glaube, Saw 2 war vielleicht auch gerade draußen oder sowas. Muss mal gucken. Und das, die haben da vielleicht gesagt, okay, die haben ein bisschen kopiert. Weil es geht darum, dass da ein Serienkiller ist. Ist eine FBI-Agentin, ist hinter ihr her, also hinter ihm her, will diese Morde aufklären. Und er tötet Saw-ähnlich. Also er nimmt Leute und packt die in ein paar intelligente Fallen. Aber eins haben diese Fallen alle immer gemeinsam. Die werden erst ausgelöst. Also das Ganze, der Typ ist in der Falle, wird live ins Internet gestreamt. Und die Fallen werden erst ausgelöst, wenn genug Leute auf dieser Website sind. Und es steht auch immer dabei.
Den Plot, also den Plotpunkt, der hat jetzt wieder Klick gemacht in meinem Kopf. Daran habe ich mich erinnert.
Das sind, also das steht drauf, ab 50.000, also es werden immer mehr. Er braucht immer mehr, ne, die da zugucken, ne. Da wird einer zum Beispiel in so eine Elektrolytlösung gepackt. Elektrolyt, ne, also in so eine Säure-Ding, die aber erst durch zwei Elektroden ausgelöst werden, wie Batteriesäure oder irgendwas, ne, diesen Elektrolyseprozess. Und die werden erst unter Strom gesetzt, wenn genug Klicks auf der Website sind. Und natürlich, die versuchen alles rund bei sagen, gucken Sie es nicht an und was machen's? Was macht das mit den Leuten? Die gucken sich's noch mehr an.
Natürlich, natürlich.
Und das ist so der Plot und ich finde diesen Plot einfach fantastisch. Handlungsmäßig in der tieferen Handlung gebe ich dir vielleicht recht, das ist ein bisschen blöd gelaufen, jetzt so ein bisschen besser rausarbeiten können oder so. Aber ich finde diese Handlung einfach super geil. Mit den, okay, ich bereite alles vor, aber umbringt tut ihr sie. Und ihr seid euch bewusst, der hat das noch nie verschleiert oder nie irgendwas gemacht, seid euch bewusst, das passiert so. So, das war jetzt 2008, da ging das mit Internet, also Internet gab's ja schon ewig, aber du weißt, was ich meine mit diesen Influencer und sowas, ging ja erst gerade so richtig, YouTube hat erst gezündet, ne? Und da war's halt dieses so ein bisschen Vorsehung, was passiert jetzt, was kann man alles streamen, was kann man da so machen und wie wirkt sich das dann auf die Leute aus, ne? Und das fand ich halt sehr, sehr, sehr geil bei diesem Film. Und der ist mir auch immer gut in Erinnerung geblieben. Natürlich ist diese Erinnerung nochmal was anderes, wenn man den Film jetzt nochmal guckt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den seit Jahren nicht mehr gesehen. Da ist ein Jahrzehnt, mehr als ein Jahrzehnt dazwischen, dass ich diesen Film gesehen habe, ne? Also ja. Anderthalb Jahrzehnte. Aber trotzdem, wenn ich an diesen Plot denke, ist der immer noch in sehr guten Erinnerung bei mir. Die Besetzung ist, man kennt sie, glaube ich, immer mal ein bisschen hier.
Dane Lane.
Die Hauptstadt. Ja, die.
Und Colin Hanks spielt auch mit, sehe ich.
Genau, Colin Hanks. Billy Burke, der ist auch noch, könnte auch noch bekannt sein.
Sagt mir, was ist, ich weiß,
das ist. Dane Lane, das ist doch die Ex von Christopher, ich kann kein Englisch, Lombard.
Ist er das? Wusste ich nicht. Also ich kenne sie auch natürlich aus Filmen, so, aber ich wusste jetzt nicht, dass
sie mit. Das ist die Ex-Frau von Lombard.
Lambert?
Ja.
Es kann nur einen geben, Lambert.
Ja. Ich kann kein Englisch, Lambert. Das ist er. Ja, und ich muss echt sagen, ich habe echt gute Erinnerungen. Ich werde ihn nochmal angucken und werde wahrscheinlich ihn dann auch so aber erstmal für damals und diese voraussehrische Sachen, ne, das ist eigentlich, der Plot war gut.
Zwei Punkte von mir. Erstmal, als du es erzählt hast, habe ich natürlich so ein bisschen hier auch nachgeschaut. Der Top-Kommentar bei Letterboxd, Shoutout an Gabrielle Masson, ist Saw für Moms.
Ja.
Und Punkt zwei, weil du es auch schon erwähnt hast. Das finde ich super interessant. Wir müssten eigentlich mal so ein bisschen drüber reden, so Filme, die eigentlich eine geile Prämisse hatten, wo der Film dann aber leider nicht ganz so gut war. Weil da denke ich halt, das hast du ja auch so ein bisschen angerissen hier. Ich denke mir halt auch, mein Paradebeispiel dafür ist halt immer In Time, der mit Justin Timberlake. Mhm. Weil der hat eigentlich eine so unfassbar geile Prämisse, aber der Film war so katastrophal. Und sowas gibt es ja immer mal wieder, wo du denkst, ey, die Idee ist eigentlich ganz geil. Die Umsetzung war dann halt leider nicht so geil.
Da müssen wir aber auch sagen, da müssen wir vielleicht eine Doppelfolge drauf machen. Gibt auch Filme, wo die Idee total bescheuert ist, die aber dann ganz gut geworden sind.
Ja, okay, das gibt's auch. Weil dann kommt dann wieder das Filmmaking rein und dann sagst du, das war echt eine dumme Idee, aber der Film ist halt trotzdem geil.
Ja, das ist vielleicht bei dir eine andere Sache, dass du diesen Film nicht magst, aber da ist immer Pacific Rim für mich.
Pacific Rim mag ich auch. Der erste Pacific Rim, der ist gut.
Ja, aber das gehört ab. Kaijus, wir bauen riesige Roboter, ja klar, und dann war der gut.
Ja, das war, genau, aber das war eine Überraschung, das war eine richtig positive Überraschung. Wenn wir damals, als Mad Max Fury Road rauskam, hat auch keiner erwartet, dass das jetzt nochmal ein Banger wird und dann wurde es ein Oberbanger. Also deswegen, manchmal ist das ja einfach so.
Ja, also ich kann eigentlich zu dem Film nicht mehr sagen, aber es mag durchschnittlich für viele gewesen sein. Für mich nicht. Aber wie gesagt, damals, aber wenn man sich diese Prämisse einmal angeguckt hat, dann, das ist, wie gesagt, also Film vielleicht alleine nur für diese Grundprämisse. lohnt sich's meines Erachtens schon, den zu gucken, weil mir fällt auch kein anderer Film ein, der das irgendwie, also, wenn ich mir diese Prämisse überlege, dann könnte man den heutzutage in irgendeinen Billig-Horrorfilm wie, der jetzt irgendwie so rauskommt hier, kennst du doch dieser, Anrufe unbekannt oder,
ja,
diese ganzen, da könnte man das genauso reinbringen und so billig 0815 Film draus machen, ne? Hat aber keiner gemacht. Und der Film ist definitiv nicht billig. Finde ich. Also der will was sagen. Sag ich so.
Das Witzige ist, ich habe ja jetzt mir wieder die Bilder angeguckt. Dennis und ich hatten vor einer Folge oder vor zwei Folgen über Catch the Killer oder How to Catch a Killer im Englischen gesprochen.
Ja.
So von der Ästhetik und so nehmen die sich auch nicht viel. Und das ist halt auch so ein Genre, das wird eigentlich auch gar nicht mehr so richtig bedient, finde ich. So diese Thriller, diese Crime-Thriller, wo die dann irgendwie so einen Mörder suchen und sowas. Diese Art von Film, früher, 90ern, war jeder dritte Film so. Aber mittlerweile gibt es so gar nicht mehr so richtig so viel in die Richtung.
Ja, er hat halt auch explizite Gewalterstellung drin. Also wirklich ähnlich wie Saw. Ich muss sagen, diesen nicht ganz so Snuff-Porno drauf abgesehen, aber er hat die auch schon drin. Und will aber, man merkt, er will dir was sagen, kriegt's vielleicht nicht ganz hin, dir das zu sagen, was er dir sagen will, aber wenn man ein bisschen mit überlegt, kriegt man's schon raus, was er sagen will. Also es ist so wie ein Stotterer, der wirklich eine geile Idee hat.
So, für mein drittes Mitbringsel heute mache ich mal wieder was ich, glaube ich, schon seit sicherlich 30 Filmfellers-Folgen oder so nicht mehr gemacht habe. Stimmt gar nicht. Nee, das letzte Mal ist sogar wirklich nur ein Jahr her, weil da habe ich über Friends geredet, weil als Matthew Perry gestorben ist. Ich habe es mich mal wieder gemacht. Ich bringe mal wieder eine Serie mit.
Auch wollte ich auch machen, aber ich werde für Babylon 5 haben heute keine Zeit.
Babylon 5 musst du eh ein Solo machen. Am besten ein richtig ausuferndes. Und das muss Dennis sich dann
anschauen. Da mache ich kein Solo, da mache ich du mit Dennis.
Ich dachte mir, das ist eine Serie, die ist, ich glaube, in Deutschland hat die generell nie so viel Aufmerksamkeit bekommen. In Amerika war die recht erfolgreich oder auch relativ beliebt vor allen Dingen. Und zwar lief die zwischen 2004 und 2007, hat dann im Jahr 2014 einen Film bekommen, über wie hieß damals diese große Plattform, wo man immer spenden konnte für solche Sachen?
Ich hab's nicht mehr Crowdfunding.
Es gab diese damals, in den 10er Jahren, gab es diese ganz große
Crowdfunding-Plattform. Aber ich hab's auch nicht mehr drauf.
Gott, das ist schon wieder 10 Jahre her, weil damals habe ich sogar noch ein, zwei Sachen gebackt, aber denkst du, heute weiß ich noch, wie die Seite hieß?
Warte.
Kickstarter!
Ja, Kickstarter, genau.
Genau. Und dann, 2005 wurde ein Film gemacht, der über Kickstarter gebackt wurde. Und dann gab es sogar 2019 nochmal ein Serienrevival, nochmal eine vierte Staffel, die ich bis heute nie gesehen habe, die vierte Staffel, tatsächlich muss ich sagen. Es geht nämlich um Veronica Mars. Mit Kristen Bell als Veronica Mars. Und ja, das ist halt so, ich bin heute ein bisschen Krimi-Dings jetzt so bei meinem zweiten und dritten Mitbringsel. Es ist halt eigentlich eine Krimi-Teenie-Serie. Die spielt halt in einer fiktiven Stadt Neptune in Kalifornien. Und Veronica Mars hat halt ihre beste Freundin Lily, damals gespielt von Amanda Seyfried. Generell muss man sagen, das sind ganz viele Schauspielerinnen gewesen und Schauspielerinnen, die dann später größer wurden. Die das erfährt man direkt am Anfang, wurde halt umgebracht, schon vor Start der Serie. Und und sie und ihr Vater war eigentlich Sheriff, wurde dann aber als Sheriff rausgekantet und arbeitet als Privatdetektiv und sie arbeitet auch zugesehen als Privatdetektiv und eigentlich für ihn, aber sie macht eigentlich auch alles auf eigene Faust. Und dann muss man halt wirklich sagen, ist halt, die ersten drei Staffeln war es halt immer so, es gibt halt immer so einen Fall, der zieht sich durch die ganze Staffel und dann halt immer noch so kleine Fälle so zwischen den Folgen, in den Folgen, so wie es halt damals so diese Serien so waren. Und das war halt einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine verdammt gut geschriebene Serie. Ja, es hat einen Teenie-Anstrich, darüber muss man ein bisschen wegsehen, aber ich finde, das hat auch einen krassen Charme. Es hat ein überragend, ich liebe das Intro, das höre ich mir so gerne an, das höre ich mir auch heute noch gerne an. Ich habe die Staffeln, ich habe es vorhin noch gesagt, ich habe ganz viele DVDs verkauft. Die Staffeln, die ersten drei stehen noch hier. Die will ich nicht verkaufen, weil ich die damals auch mit meiner Frau, als ich mit ihr zusammenkam, nochmal komplett durchgeschaut habe. Wie gesagt, die Serie war ein Karrieresprungbrett für Kristen Bell, für Amanda Seyfried, für auch andere Leute, Tina Margherino. Und naja, und die Serie war, das Witzige ist ja, ich vergleiche die immer, ich finde eigentlich, der Vergleich passt richtig gut. Ich vergleiche Veronica Mars immer auch sehr mit Buffy. Weil es gab immer diesen gewissen Fokus auf die Clique, auf so diese einzelnen Leutnerinnen, aber es hat da trotzdem, die Hauptfigur war halt trotzdem dieses blonde Mädel, deswegen passt das auch so ganz gut. Es gibt immer diese einzelnen Folgen, aber es gibt halt auch diesen großen Fall, der immer so eine ganze Staffel durchgezogen hat, wie es auch damals immer bei Buffy war. Aber hier, und das muss man wirklich sagen, der Subtext bei Veronica Mars, und das ist ja witzig, weil ja Buffy dreht sich halt sehr viel so um auch um Okkultes und Dunkles und sowas, aber der Subtext bei Veronica Mars ist halt einfach viel, viel düsterer, als es halt bei so einer Buffy jemals war, weil hier geht es einfach wirklich um Klassentrennung, um Rassentrennung, um sexuelle Gewalt, viel um sexuelle Gewalt tatsächlich, um Korruption, auch so in öffentlichen Ämtern. Und das sind eigentlich relativ komplexe Themen, die immer so im Hintergrund laufen und die eigentlich auch ziemlich explizit auch gezeigt werden und in einem Anstrich von einer Teenie-Serie, von einer Teenie-Detective-Serie, und das war eigentlich immer schon relativ gut und ich habe die Serie sehr, sehr gerne geschaut. Und weil es eigentlich im Endeffekt, es war halt einfach so ein Film-Noir, so ein Serien-Noir als Teenie-Detective-Serie und das war, ich finde halt, das ist ein kleiner Geheimtipp, weil die in Deutschland nie wirklich bekannt war, die lief glaube ich irgendwann mal um 23 Uhr auf ZDF oder so. Also jetzt nicht irgendwie so eine Zeit, wo man die damals ja wirklich verfolgt hat, so. Vor allem nicht, wenn es dann um Teenies geht, um 23 Uhr auf ZDF, das ist halt irgendwie nichts, was du dir anguckst, wenn du dann irgendwie 16, 17, 18, 19 bist. Und wie gesagt, den Film, der dann 2014 kam, den fand ich auch gut. Ich mochte den, weil der natürlich für mich als Fanboy der Serie hat der, weil da damals es so rauskam, das war so richtig so, oh schön, ist das schön, wieder hierhin zurückzukommen, ist wie nach Hause kommen, die Leute wieder zu sehen, ich kenne die alle noch. Und man hat zwar gesehen, dass das Budget jetzt bei dem Film, der dann kam, nicht so toll war. Bei dem Serien-Revival der vierten Staffel, die dann 2019 kam, das habe ich, glaube ich, mal in einer der allerersten Filmverlassfolgen erzählt. Ich habe die nie gesehen, weil ich weiß, dass irgendwie in der ersten oder zweiten Folge der vierten Staffel was passiert, was mir so die Lust darauf verhagelt hat, mir die vierte Staffel anzugucken, und weil ich auch gespoilert wurde, hätte ich es selber gesehen, wäre es vielleicht noch was anderes gewesen, dass ich dann dachte so, nee, ich habe gerade irgendwie keine Lust, mir das anzugucken. Vielleicht gucke ich mir das irgendwann später an, das ist mittlerweile 4 Jahre her oder sowas, und ich habe das heute nicht gesehen. Vielleicht jetzt, wahrscheinlich jetzt, weil ich heute darüber rede und nicht wieder so Lust auf Veronica Mars bekomme, werde ich mir dann wahrscheinlich doch angucken, wenn man es die jetzt irgendwo schauen kann. Ich weiß gar nicht, ob man die gerade irgendwo schauen kann. Aber vielleicht werde ich dann doch nochmal in die vierte Staffel reingucken. Aber die ersten 3 Staffeln sind für mich eine volle Empfehlung. Problem, muss ich auch ganz ehrlich ansprechen, und ich tue mich auch immer selber damit schwer, Serien anzufangen, die so sind. Problem, die 3. Staffel war damals nicht als Serienfinale geplant. Es war halt ein ganz normales Staffelfinale. Und das heißt, es endet auf einem Cliffhanger, der dann halt so gesehen 7 Jahre später dann mit einem Film ein bisschen noch aufgelöst wurde. Aber das ist natürlich immer ein bisschen Downer, wenn man weiß, das ist eine Serie, die wurde halt nie richtig zu Ende geführt. Die endet mit einem Staffelfinale und nicht mit einem Serienfinale. Ja. Das ist tatsächlich echt immer ein Downer.
Ich muss sagen, ich habe die nie gesehen. War immer ein bisschen außerhalb von meinen Suchradius, sage ich es mal so.
Ja, ich glaube, das gilt nicht nur bei dir, ich glaube, das gilt super viel. Und ich glaube, das liegt auch daran einfach so, viele denken sich dann so eine Teenie-Mädel, die ein bisschen als Detektivin arbeitet, auch noch teilweise in der Highschool. Das klingt jetzt auch nicht so, als wäre es so super toll. Also muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt nicht so, als wäre es jetzt so super gut. Aber das kam ja auch generell immer ziemlich gut weg. Also es ist ja auch ein kleiner Kritikerliebling immer gewesen, Veronica Mars. Das ist halt, man muss halt dann noch gucken, ja genau, dass es vielleicht dann doch nicht so ist, wie man unbedingt erwartet hätte.
Ja. Aber ja, also ich hab, weißt du, was mich immer ein bisschen abgeturnt hat, wo ich das nie gesehen habe? Also wo ich am Anfang schon gesagt habe, das war das Cover. Also dieses.
Welches genau?
Die Serien, also dieses, warte. Die steht doch da,
Ich meine, ich hab die Staffeln ja hier, vielleicht ist das wahrscheinlich sogar ein Staffelcover hier.
Ja, zeig mal Staffelcover von der ersten. Das könnte sogar sein, das hat mich immer so ein bisschen. Ja, genau. Das hat mich.
Ich höre dich gerade nicht.
Genau das. Das hat mich immer so ein bisschen. Oh, so ein Teenie OC California.
Ja, aber genau, so wirkt es ja auch. Das ist ja genau das Ding. So wirkt es ja tatsächlich auch.
Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an die Zeit da, so damals bei mir. Meine damalige Freundin, die hat ja auch sowas gestanden. Und da wurde ich immer gezwungen, mir sowas anzugucken. Und. Wir kennen ja aber das aus unserer romantischen Filme-Folge. wie ich auf sowas reagiere.
Aber im Endeffekt ist Aussie California sogar ein guter Punkt, weil es spielt ja auch in ungefähr, es geht ja auch so ein bisschen auch darum, wie ich es gerade schon meinte, mit Klassentrennung, weil es spielt ja auch in so einer Region von Kalifornien, wo dann doch die gut Betuchten leben. Und sie gehört halt auch, so wie auch der ihr mexikanischer Freund und ihr schwarzer Freund, die gehören halt eher zu der unteren Kaste, die da mehr so als Handlanger arbeiten, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Da spielt dann die auch hier ein bisschen mit rein, tatsächlich. Ja. Das ist das, was ich meine, dass es hier auch ein bisschen gesellschaftliche Themen anspricht. Aber deswegen passt der OC-Vergleich nämlich auch recht gut, weil das Ambiente natürlich auch dementsprechend wirkt.
Ja. Ah, ja. Ich kann ja echt nicht versprechen, dass ich da nochmal reingucke.
Nein. Ah, nein, aber ich weiß selber, dass es jetzt nicht so anziehend wirkt. Aber ich glaube wirklich, wenn man da mal reinguckt, das ist. Es war für mich damals eine Überraschung. Ich habe damals auch so wahrgenommen, von wegen, es ist eine Teenie-Serie mit einer weiblichen Detektivin, die halt hier in der Highschool ermittelt. Und dann habe ich mir gedacht, so, die Kritiker hier übelst gut bewertet und da übelst gut bewertet, ist immer so, warum denn eigentlich? Dann habe ich es geguckt und ich habe es verstanden. Also weil es hat halt schon einen krassen Charme einfach. Und wie gesagt, ich meine, Buffy hat ja auch eine Followerschaft. Ich meine, was soll ich sagen? Ich mag ja auch Buffy. Und das hier ist halt so ein bisschen so mehr so nicht so die Vampirjäger-Variante, das ist halt mehr so die Krimi-Mörderjägerin-Variante und das funktioniert tatsächlich auch ziemlich gut. Kann man nicht anders sagen.
Aber wohl.
Und dafür, ich meine, dafür muss man auch sagen, dafür sind ja auch diese, ich nenne sie jetzt mal, deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir regelmäßig diese Erstwahlen mal vor der Glotze Folgen machen, weil da kann man halt mal wirklich solche abseitigen Sachen reinbringen. Ich meine, du hast heute auch ein paar abseitige Themen, die man über Superman vielleicht jetzt nicht immer sprechen könnte, reingebracht. Und deswegen finde ich das mal ganz geil, deswegen mag ich die Folgen ganz gerne. Ich weiß, Dennis hatte das letzte Mal so ein, zwei Probleme damit, weil er auch noch nicht wusste, was er wieder nehmen soll. Aber ich mag diese Folgen, weil ich dann immer so schöne Sachen nochmal aus meiner Vergangenheit reinbringen kann.
Ja, ich finde es auch gut, dass wir nicht über den 10. Podcast sich irgendein Meisterwerk vornimmt, sondern dass wir auch mal solche unter dem Radar-Dinger reinnehmen.
Ja.
Die vielleicht nicht unbedingt die allerbeste sind, aber auch mal gesehen werden sollten. Aber wo du mich jetzt gerade mit dem Zeug draufgebracht hast, es ist jetzt mittlerweile fast 25 Jahre her. Kannst du mittlerweile glauben, dass er tot ist?
25 Jahre?
Kannst du dich noch dran erinnern? Wir haben gerade über Angel geredet.
Doyle.
Kannst du glauben, dass er tot ist?
Ich meine, wir haben das damals echt zusammen. Das muss man echt sagen. Damals lief Angel auf ProSieben, ich glaube mal Montagabends. Du hast es aufgenommen und am Dienstag haben wir uns bei dir getroffen und haben es geguckt.
Genau.
Das weiß ich noch. Das war cool.
Ja.
Und Doyle war unsere Lieblingsfigur, bis er dann gestorben ist in der Mitte der ersten Staffel.
Genau, wir haben monatelang, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, kannst du glauben, dass der tot ist? Oh ja.
Stimmt, das war eine gute Zeit.
Oh.
Damals haben wir nicht nur, es war nicht nur Angel, es war damals eigentlich Buffy, Angel und TV Total, was wir uns dann immer am Dienstag dann noch irgendwie aufgenommen
haben. Genau, es waren mehrere, die wir hintereinander geguckt haben, ja.
Genau. Das war eigentlich ganz cool.
Ja.
Und ich werde nie vergessen, dann kam deine Mutter mit deinem weinenden Bruder, ich wollte gerade schon den Namen sagen, mit deinem weinenden Bruder auf dem Arm rein, der hat mich gesehen, hat noch mehr geweint. Und dann hatte ich ihn ja letztens bei deiner Hochzeit in komplett erwachsen gesehen, das war ja schon ganz anders.
Ja, ja, der, wie gesagt, der hat ja gerade jetzt auch geheiratet und hat auch geheult, durchgehend. Warst du auch da?
Ich wollte gerade sagen, diesmal aber nicht wegen mir.
Flashback. Ja, das war doch eine angenehme Folge.
Fand ich auch, war doch ganz gechillt.
Ja, da freue ich mich auf die nächste.
Die hoffentlich dann mal wieder, das Witzige ist ja, wir warten eigentlich schon seit 3 oder 4 Folgen immer so, ja, das nächste machen wir dann wieder das Verhör, ja, das nächste kommt dann das Verhör, und es wird nie das Verhör. Mal gucken, ob es nächstes Mal dann wirklich so weit ist.
Ja, das müsste langsam, da können wir schon fast das nächste wieder machen danach.
Das sind solche Sachen, die ziehen, weil man echt sagen muss, wir kommen jetzt auch in so eine Sommerphase, ich hoffe, ihr werdet jetzt auch wirklich dann 2 Wochen später eine neue Folge von uns hören, ich kann es noch nicht versichern, mal schauen.
Jo.
Weil ich aber auch zwischenzeitlich nur mal eine Woche weg bin.
Ja, aber wir haben ja heute schon geklärt, dass ich noch ein bisschen Solo-Zeit habe.
Das ist immer eine gute Sommerpausenfüller-Aktion.
Genau, da müsste ich auch noch mal was aufnehmen. Und irgendeinen Trailer hatte ich letztens gesehen, der mich richtig, richtig von den Socken gehauen hat. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Das kommt das nächste Mal vielleicht.
Ja, nehmen wir das nächste Mal mit rein.
Genau.
Dann gibt es da wieder ein richtig schön ausgiebiges Angefixt.
Mhm.
Dann sag ich auf jeden Fall Tschüss. Danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Heute in mal wieder einer anderen Besetzung mit Alex und mir. Die gab es jetzt auch noch nicht so oft. So, wir hatten unser Star Trek Special. Hatten wir sonst mal eine Folge zu zweit?
Ich glaube schon.
Ich glaube auch. Ich kann mich nur nicht immer erinnern.
Ja, die Romantik-Folge.
Stimmt.
Die, ich verdräng's, aber die gab's.
Ja, okay, du verdrängst es.
Ja.
Alles klar. Mal gucken, vielleicht gibt's dann nächstes Jahr auch mal, nächstes Mal auch wieder das, das gute Dreierpack. Und ich sage danke. Danke, dass ihr uns zugehört habt. War wie immer spaßig. Ich sag, macht's gut und übergebe zum Schluss an Alex.
Jo, von mir auch. Und ich hoffe, einer von euch guckt sich einen von diesen drei Filmen an. Und dann hat sich das alles schon gelohnt. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Filmfellas. 3 Jahrzehnte vor der Glotze. Und?
Na, wer ist dein Daddy?
Ich hasse es, wenn du das sagst.
Weißt du, das ist sehr wichtig. Du erinnerst dich doch daran. Ich war früher mal so cool.
Wann?
77. Trans Am, Blue Oyster Cult, noch auf Kassette, eine flotte, heiße, blonde Beifahrerin und auf der Jagd nach Rosa Slips. Nein, warte mal kurz, das kam in einem Springsteen-Song vor. Vergiss das alles, ich war doch nie cool.